Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Aller Anfang ist schwer, so lautet das Sprichwort. Und da ist sicherlich auch vieles richtig dran. Aber wisst ihr, was noch schwerer ist als aller Anfang? Das ist Durchhalten. Durchhalten, weitermachen, dranbleiben, nicht aufgeben, wenn es dauert. Wenn man nämlich merkt, es handelt sich da nicht um einen Spaziergang, nicht um eine kleine Joggingrunde, sondern um einen Marathonlauf. Die längste Zeit für einen Marathon brauchte der Japaner Shitsa Kanakuri. Der kam nach sage und schreibe 54 Jahren, 8 Monaten, 6 Tagen, 8 Stunden, 32 Minuten ans Ziel. Gestartet war Kanakuri wie seine Kontrahenten beim Marathon, und zwar bei den Olympischen Spielen 1912. Ganz offiziell am 14. Juli gestartet im Stockholmer Olympiastadion. Und nach beherztem Start, da musste er bei Kilometer 27 eine Pause einlegen, er war so erschöpft. Und da stand gerade in dieser Strecke war ein Garten mit einem Einfamilienhaus, und da haben die Leute ihm ein Glas Himbeersaft zur Stärkung gegeben, einen Stuhl zur Rast, und dann hat er diesen Himbeersaft getrunken und dann ist er in einen komatösen Schlaf gefallen. Und als er aufgewacht ist, war natürlich der Marathon zu Ende. Und dann ist er unbemerkt nach Japan zurückgereist, hat sich bei seinen Studienkollegen entschuldigt, denn die hatten mit Spenden diese Teilnahme finanziert. Und dann hat er 1967, also 54 Jahre später, wurde er nochmal eingeladen nach Schweden. Und dann durfte er die letzten 13 Kilometer oder ein bisschen mehr, die durfte er dann laufen. Und dann ist er dort gestartet, dort bei diesem Gartenstuhl vor 54 Jahren, und dann lief er den letzten Weg bis zum Olympiastadion. Und dann war er 75 Jahre alt, und dann hat er gesagt, es war ein weiter Weg. Unterwegs habe ich geheiratet, 6 Kinder und 10 Enkel bekommen. Marathon, 54 Jahre. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marathon, das wissen wir, da braucht es neben Kondition und hartem Training vor allem ganz, ganz viel Motivation. Motivation, vor allem auf den letzten Kilometern, einen neuen Motivationsstub. Und das gilt natürlich auch für den Lauf des Glaubens, wenn wir mit Gott, mit Jesus unterwegs sind. Es genügt nicht, irgendwann mal als Kind, als Jugendlicher, Erwachsener, irgendwann mal an den Start des Glaubens zu gehen mit viel Enthusiasmus. Wenn man nämlich merkt, das zieht sich hin, dieser Weg jetzt im Glauben. Und vor allem, es zieht sich das hin, was ich von Gott erwarte oder was er mir auch versprochen hat. Dann kann man schnell einen Durchhänger bekommen. Und das sehen wir eben auch bei diesem großen Glaubensvorbild in der Bibel im Alten Testament, bei dem Abraham. Er hatte erstens einen Durchhänger. Er bekam zweitens einen Motivationsschub und er hat drittens mit neuem Vertrauen darauf reagiert. Schauen wir uns diese drei Etappen an. Erstens der Durchhänger. Wir müssen uns das so vorstellen, der Abraham, der liegt irgendwo so als Beduine in seinem Zelt. Alle schlafen, nur er ist wach und es ist dunkel, und zwar nicht nur draußen dunkel, sondern vor allem in seiner Seele dunkel. Er hat vieles mit Gott erlebt und er ist über die Jahre, hat er viele tolle Dinge, hat Gott ihm geschenkt. Aber es kommt immer wieder diese Frage: Gott, was wird einmal aus mir? Gott hat ihm gesagt, ich werde dich segnen, dreifach segnen. Du bekommst quasi Land, du bekommst Reichtum, du bekommst Nachkommen. Und er hat viel bekommen. Er hat materiell war er reich, er hatte viele Tiere. Er hatte viel bekommen, aber ein Kummer war da. Ein Kummer, nämlich er hatte keine Nachkommen, er hatte keine Kinder. Das ist ein tiefer Schmerz, das ist ja bis heute ein tiefer Schmerz, ja, für viele kinderlose Paare. Aber damals kommt noch eines dazu, diesem großen Schmerz. nämlich die Frage der Altersversorgung. Es gab keine Rente, es gab keine Pflegeeinrichtungen, sondern es war alles, hing an der Familie. Wenn es keine Familie gibt, dann war der Absturz vorprogrammiert. Und deswegen war das ein großer Kummer. Aber diese Geschichte, die ist ja nicht nur für kinderlose Paare überliefert, sondern auch für uns, denn da kommt eine Grunderfahrung heraus oder zum Tage, die auch wir vielleicht kennen. Dass jemand sagt, ja, ich habe so vieles von Gott geschenkt bekommen, so viel Schönes erlebt, so viel Gutes wurde mir geschenkt, aber diese eine Sache in meinem Leben, ja, an der beiße ich mir die Zähne aus. Die Trauer um diesen einen Menschen, warum hast du mir diesen einen Menschen schon so früh weggenommen? Oder warum muss ich an dieser Krankheit leiden, mich mit dieser Krankheit plagen? Ich würde ja so gerne vertrauen, wenn nur diese Enttäuschung nicht gäbe. Oder wenn es diesen einen Menschen nicht gäbe, der mir immer wieder quasi mich ärgert und mich auf die Palme bringt. Es könnte ja alles so schön sein. Es könnte so schön sein, wenn diese Schwäche in meinem Leben nicht wäre. Wenn dieses Problem nicht wäre. Wenn das alles eingetreten wäre, was ich von Gott erwartet habe und was Gott mir versprochen hat, vielleicht kennt ihr das, vielleicht bist du auch irgendwann mit Jesus aufgebrochen in dieses Abenteuer des Glaubens. Vielleicht ist es schon lange her und da war viel Begeisterung. Aber mit der Zeit kommen immer mehr Fragezeichen dazu. Was wird eigentlich? Ist Gott wirklich verlässlich? Wir haben vielleicht auch im Glauben konkrete Schritte gemacht. Wir haben vielleicht für bestimmte Menschen gebetet. Für Menschen gebetet, dass Gott sie anrührt, dass Jesus ihnen begegnet, dass sie zu ihm finden. Vielleicht für Kinder, vielleicht für die Eltern, vielleicht für Geschwister, vielleicht für irgendeinen Menschen. Wir haben gebetet, 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 aber es passiert nichts. Oder du hast dich in der Gemeinde engagiert, du hast vieles gemacht, du hast Gottes Wort ausgeteilt, ausgesät, aber da scheint nichts zu wachsen. Und dann kann man einen Durchhänger bekommen im Glauben und da sind wir in guter Gesellschaft, wie bei Abraham und Sarah. Die können eigentlich zufrieden sein, weil sie äußerlich erreicht haben, wenn eben dieser eine Kummer nicht gewesen wäre, dieses eine große Thema. Und dann fängt ja dieser kleine Abschnitt, den wir vorher, den Christian gelesen hat, haben wir ja gehört, es fängt an mit einer Vision, wo Gott ihm sagt, das Versprechen gilt. Und dann kommt die Antwort von Abraham. Und diese Antwort, die ist irgendwie interessant. Denn diese Antwort, die ist skeptisch, die ist resigniert, ja man muss fast sagen, die ist fast gotteslästerlich. Denn er sagt, ach Herr, was willst du mir schon geben? Abraham sagt zu Gott, ach Herr, was willst du mir schon geben? Was kannst du mir schon geben? Das heißt doch irgendwie, Gott, du willst nicht, du kannst nicht irgendwie. Also, was willst du mir geben? Was nützen mir die Versprechen? Motiviert mich alles nicht mehr. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr sagt, ja, ich habe so viele Versprechen von Gott bekommen und auch die Bekannten, die wir kennen, aber ich fühle das nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, Jesus, ja, aber ich fühle das nicht jetzt. Oder fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, fürchte dich nicht, aber ich fürchte mich. Es gibt Durchhänger im Glauben, dass man diese Gottesworte gar nicht mehr aufnehmen kann, dass die Probleme einen so, auch den Horizont so einengen, dass man sagt, ja, ich weiß, das stimmt zwar alles, Gottes Wort und die Verheißungen und die Bibel, es gilt zwar alles, aber es hilft mir jetzt gar nicht weiter. Das ist der Durchhänger. Jetzt kommt die zweite Stufe in dieser Geschichte, der Motivationsschub. Wenn Menschen einen Durchhänger haben, egal ob das jetzt beim Sport ist oder im Alltag, was ist dann die Reaktion der Umwelt, der anderen? Durchhalteparolen. Kopf hoch. Leben geht weiter, entspann dich, denk mal an was anderes. Ja, auf jeden Winter kommt ein Frühling und diese ganzen Sprüche. Aber das macht Gott nicht. Sondern er sagt ganz ruhig zu dem Abraham, Abraham, hör mir noch mal ganz ruhig zu, was ich dir versprochen habe, wird sich erfüllen. Und dann kommt etwas, dann führt er ihn aus dem Zelt heraus, in der Nacht, in der Wüste irgendwo. Und dann sagt er, schau in den Himmel. Und dann dämmert ihm, dem Abraham, dann dämmert ihm, vorher sagte, Herr, was willst du mir schon geben? Na, was kannst du, was willst du? Und jetzt dämmert ihm, wenn der, der dieses riesige Universum, obwohl der Abraham eigentlich noch gar nicht das wusste, was wir heute wissen, aber wenn der Abraham sagt, wenn dieses riesige Universum, diese unzählbaren Sterne, Sonne, Mond und Natur und alles, wenn Gott der Schöpfer dessen ist, wenn der die Macht hat, wenn der so groß ist, wenn der so viele Möglichkeiten hat, dann hat er natürlich auch Möglichkeiten in meinem Leben. Und das muss man sich vorstellen, das muss ein unglaubliches Bild gewesen sein. Und das wissen wir ja alle. Für uns ist es ja immer so, ein bisschen Problem ist das Streulicht. Das macht ja das bisschen schwierig mit der Sternenbeobachtung. Ja, wenn man irgendwo wohnt, wo es viel Licht gibt, in Städten ist es schwierig. Deswegen habe ich gehört oder gelesen, dass es in Brasilien gibt Reisebüros, die bieten den Menschen an, die sagen, wir fahren 1000 Kilometer auf dem Amazonas in den Dschungel rein und dann nicht um den Dschungel anzugucken, das machen sie natürlich nebenbei auch, sondern um den Sternenhimmel anzuschauen. Und dort, wo es dann 1000 Kilometer weit keine menschlichen Ansiedlungen, keine Lichtquellen gibt auf der Erde, kein Streulicht mehr, kein Smog, da kann man natürlich in ganz anderer Weise diese Sternenzahl oder halt dieses unglaubliche Bild betrachten, überwältigen. Und die Leute, die da anscheinend diese Reisen buchen in Brasilien, die kommen nachher zurück und sagen, wow, das war aber überwältigend. Diese Strapazen haben sich gelohnt, überwältigend. Und so war es, ist dem Abraham auch gegangen, überwältigend. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eines ist klar, die Zusage jetzt des Kindersegens an Abraham und Sarah, das ist jetzt nicht einfach auf jeden Menschen übertragbar. Aber wir haben ja auch die Frage, was bringt mir denn das Vertrauen zu Gott, der Glaube? Was bringt mir das Christsein? Was bringt mir Jesus? Gibt es da einen roten Faden? Der Abraham sagt, Gott, was willst du mir geben? Und das ist übrigens die Konfirmandenfrage. Seid ihr dran? Was ist die Konfirmandenfrage? Die Konfirmandenfrage ist, was bringt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir das, dass ich Konfirmandenunterricht mache? Was bringt mir das, dass ich da sonntags hier in der Kirchenbank sitze? Was bringt mir das, wenn ich irgendwas auswendig lernen muss? Was bringt mir das? Ja, was bringt mir der Glaube mit Gott, mit Jesus? Das ist die Abrahamsfrage, unsere Frage. Und das ist nicht nur die Frage, wenn eine schwere Krankheit auftaucht oder wenn es im Beruf Probleme gibt oder Träume zerplatzen, sondern das ist einfach diese Frage, die uns immer wieder überfällt. Und vor allem auch, es ist auch eine Frage, die ganz viele Menschen überfällt, die für Gott unterwegs sind. Egal, ob sie es ehrenamtlich oder hauptamtlich tun. Viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter haben genau da ihre Mühe und sagen, ja, was kommt denn eigentlich dabei raus? Was bringt es denn? Was bringt es, dass ich mich da jede Woche vorbereite für die Jungschar und für den Bibelkreis und für dieses und Jugendkreis und für das und für jenes und für den Gottesdienst und Musik und ja, was bringt mir das eigentlich? Lohnt sich das? Und was wird aus mir? Und vielleicht ist es auch für uns manchmal so wichtig, dass wir quasi auch jetzt bildlich gesprochen, so heraustreten aus unserem Zelt, aus dem Zelt des Gewohnten und manchmal hinaufschauen in den Himmel. Und dieses Bild des Himmels, dieser Sterne, das ist ja ein Hoffnungsbild. Dass dem Abraham deutlich wird, es gibt Hoffnung für dich. Du hast Zukunft, du hast Hoffnung. Fruchtbarkeit deines Lebens. Und es kann nicht schaden, wenn wir das auch für uns wörtlich nehmen. Versuche, die Sterne zu zählen. So unzählbar, so groß, so grenzenlos wird das sein, was aus deinem Leben herauskommt. So viel Segen wirst du erleben. Ich bin der Herr, dein Gott, das verspreche ich dir. Und es ist natürlich so, zunächst einmal, auch dies klar, dieser Blick in den Himmel und diese Zusage, aber es sind zunächst natürlich auch nur wieder Worte. Was gibt Gott dem Abraham in die Hand? Es sind Worte, es sind Versprechen. Biblisch sagen wir zu diesen Zusagen, wir sprechen Verheißungen, Verheißungen. Aber auch uns geht es ja manchmal so, wir hätten gerne, dass Gott weniger verheißt und mehr beweist. Aber wir bekommen nicht die Beweise, sondern wir bekommen immer wieder eine Erneuerung dieser Zusagen, dieser Versprechen, dieser Verheißungen. Aber wir brauchen auch gar nicht mehr. Denn das, was fassbar ist und zählbar, was wir vor uns haben, das hilft uns ja wirklich am Ende nicht mehr. Schützt ein fettes Bankkonto vor Krankheit, eine große Villa, eine steile Karriere vor den bedrängenden Lebensfragen und vor allem angesichts des Todes, was nützt uns alles das noch? Wir brauchen ein Wort zum Leben, wir brauchen ein Versprechen, und zwar wir brauchen das von jemandem, der außerhalb unserer Welt steht. Und das ist Gott, das ist Jesus, dass er uns dieses Versprechen gibt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, sogar wenn er einmal stirbt. Und der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, wir sind gewiss, dass die Menschen, die Gott, die Jesus vertrauen, dass denen alle Dinge im Leben zum irgendwie zum Guten mitwirken müssen. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da heißt es, am Ende wird Gott alle Tränen abtrocknen, es wird kein Leid mehr sein, kein Tod mehr sein, Gott ist bei uns. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Was für Abraham diese Aussicht auf Nachkommen war, es war ein Bild der Hoffnung und der Zukunft. Und das kann für uns auch in zweifacher Hinsicht ein Bild der Hoffnung und der Zukunft sein. Zum einen, vielleicht auch ganz konkret, dass deutlich wird, ja, das, was wir für Gott, für Jesus tun, das wird eine Wirkung haben und wir werden, ich sag's mal, geistliche Kinder Nachkommen haben. Wir dürfen mitwirken, dass andere Menschen zum Glauben an Jesus finden und dass sie Kinder Gottes werden. Und dass wir einmal im Himmel Menschen treffen, die sagen, du hast einen wichtigen Anstoß mir gegeben, dass ich heute hier bin. Kinder, geistliche Kinder, eine überwältigende Zukunft, aber natürlich überhaupt Zukunft, dass wir einmal wissen, wir werden bei Gott sein, die Ewigkeit. Der Paulus, der schreibt ja einen Satz, da muss man lang drüber nachdenken und zunächst ist man völlig eigentlich schockiert. Der sagt einmal, ich bin überzeugt, dass die Leiden in dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die einmal auf uns wartet. Und das hat der Paulus nicht gesagt, so irgendwo vom schönen Sofa aus oder aus dem Liegestuhl raus bei einem schönen Kaffee oder Eis, sondern das hat ein Paulus gesagt, der im Gefängnis war, der gesteinigt wurde, der Schiffbruch erlitten hat, der Krankheit erlebt hat, der verraten wurde, der alles Mögliche im Leben erlebt hat. Und der sagt, ich bin überzeugt, das wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Und wenn wir das ein bisschen fassen können, neu fassen können, dann wissen wir, die beste Zeit liegt nicht hinter uns, sondern die steht noch vor uns. Und dann bekommen wir auch die Gelassenheit und die Freiheit, dass wir uns einsetzen, da wo wir sind, hoffnungsvoll, vertrauensvoll anpacken, weil wir wissen, das, was wir für Gott, für Jesus tun, das wird einen Segen haben. Es gibt Hoffnung und Zukunft. Und zum Schluss in aller Kürze die Reaktion. In diesem spannenden Augenblick bricht ja diese Erzählung bei Abraham ab. Es heißt nur, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Es wird nicht geschrieben, wie dieser Glaube aussieht, aber Abraham hat jetzt nichts mehr einzuwenden. Er überlässt es Gott und steht da und staunt. Und wenn wir das Wort Glauben lesen, dann steht da im Hebräischen ein besonderes Wort, nämlich He'emin, und das heißt, sich an jemanden oder an etwas festmachen. Sich an jemand, an etwas festmachen. Manche von euch waren vielleicht schon mal in so einem Hochseilgarten, wo man ein Geschirr angelegt bekommt, wie die Bergsteiger, und dann geht es da hoch, 12, 15 Meter vielleicht, je nachdem, und dann muss man sich da einklinken, mit dem Karabinerhalm einklinken ins Seil und sich dann fallen lassen. Und das heißt He'emin. Einklinken und fallen lassen, festmachen an Gott, an seinen Zusagen. Abraham macht sich fest in dem Herrn und das dürfen auch wir tun, dass wir uns einklinken in die Zusagen, den Zuspruch Gottes und im Vertrauen fallen lassen und dann erfahren, ja, dass Jesus treu ist, dass er hält, dass er trägt, dass er führt und leidet, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und wir können unser Leben nicht anders leben, als immer wieder in diesem sich festmachen, in diesen Versprechen. Schauen Sie mal, heute ist ein bisschen, die Wolken sind bis bedeckt, das Himmel, aber heute oder in den nächsten Tagen, irgendwann mal, wenn es sich ergibt, und Sie schauen mal in den Himmel und Sie sehen Sterne, dann lassen Sie sich das zusagen, ganz persönlich. Du wirst so viel Leben haben, so viel Zukunft haben, so viel Ewigkeit haben, wie die Sterne am Himmel. Und alle Sternengucker sagen Amen.